2. Grenzenlos hören. IQ, Wissenschaft und Forschung. Immer werktags ab 18 Uhr.
Die ganze Diskussion mit der Schweinegrippe hat natürlich auch der Bevölkerung ins Bewusstsein gebracht, dass Influenza eine gefährliche Erkrankung sein kann, vor allen Dingen, wenn man Grunderkrankungen hat.
Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Reinhard Burger, er hat heute den offiziellen Startschuss für die diesjährige Grippeimpfungskampagne gegeben. Passend dazu tagen in Münster die Influenza-Experten. Dass es noch jede Menge Forschungsbedarf gibt in Sachen Grippeviren, hat ja gerade die sogenannte Schweinegrippe gezeigt. Wir sprechen deshalb mit einem der führenden deutschen Wissenschaftler auf diesem Gebiet. Außerdem stellen wir Ihnen am Schluss der Sendung ein Elektromobil für ältere Menschen vor. Es folgt seinem Besitzer auf Spaziergängen wie ein Hündchen, um ihn bei Bedarf wieder nach Hause zu fahren. Ich bin David Globig. Guten Abend. Es ist knapp 1,5 Jahre her, da waren die Zeitungen voll mit Schlagzeilen zur Schweinegrippe. Jeder Dritte ist bedroht, hieß es da. Oder etwas reißerischer, Todesvirus H1N1 wütet auf der ganzen Welt. Glücklicherweise hat sich die Krankheit als weniger gefährlich erwiesen, als es selbst viele Experten befürchtet hatten. In der Bevölkerung ist deshalb der Eindruck entstanden, die Sache war wohl ziemlich aufgebauscht. Doch warum lagen die Prognosen daneben? Weshalb sind Grippeviren mal mehr, mal weniger ansteckend? Und was entscheidet darüber, wie schwer die Krankheit verläuft? Über solche Fragen diskutieren seit gestern Grippeexperten in Münster auf dem 2. internationalen Influenza-Treffen. Ich habe vor der Sendung mit Professor Stefan Ludwig von der Universität Münster gesprochen. Er ist Koordinator eines bundesweiten Netzwerks von Influenza-Forschern. Von ihm wollte ich wissen, warum es so schwierig ist, den Verlauf einer Grippeepidemie vorherzusagen.
Uns ist es, und da müssen wir Wissenschaftler uns auch wirklich mehr an die Nase fassen, uns ist es noch nicht gelungen, innerhalb der Gene von Grippeviren die Veränderungen zu identifizieren, von denen man dann prospektiv sagen kann, die machen ein Virus gefährlicher. Das ist bislang immer nur gelungen retrospektiv. Also wenn Dinge passiert sind, konnte man schauen, beispielsweise bei den H5N1-Viren, diese oder jene Mutation in den Genen hat dazu geführt, dass das Virus gefährlicher wurde. Man kann natürlich jetzt auch nach diesen bestimmten Mutationen in zukünftigen Viren gucken. Es sagt uns aber noch nicht, dass es nicht dann Veränderungen geben kann, die wir jetzt überhaupt noch nicht kennen und die das Virus dann richtig aggressiv machen.
Gut, also für die besseren Prognosen ist noch ein bisschen Arbeit notwendig. Wie sieht es denn aus mit Fortschritten bei Grippemedikamenten? Hier haben sich ja bei mehreren Virusvarianten bereits Resistenzen entwickelt. Gibt es denn da auch neue Ansätze?
Es war lange Zeit ein bisschen ruhig um die Entwicklung neuer Medikamente, aus dem einfachen Grunde, dass die pharmazeutische Industrie nicht so sicher war, dass man damit auch Geld verdienen kann. Es ist ein problematisches Medikament, was nur saisonal genutzt werden kann. Und man weiß ja nicht, wie die saisonalen Ausbrüche dann sein werden. Aber da die Firma Roche jetzt ja sowohl nach H5N1 als auch dann bei der H1N1-Pandemie sehr gut verdient hat, haben jetzt auch wieder andere pharmazeutische Unternehmen Interesse. Und was jetzt mehr und mehr kommt, ist dann ein Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie man antiviral vorgeht. Die bisherigen Mittel greifen alle den viralen Erreger direkt an. Die nutzen quasi ein virales Protein jeweils als Zielpunkt. Und da weiß man im Grunde auch schon von Untersuchungen im Labor, dass das sehr, sehr schnell Resistenzen bei den Erregern auslösen kann, weil die sich ja nur an wenigen Stellen verändern müssen, um nicht mehr sensitiv gegen die Substanzen zu sein. Was man jetzt macht, vermehrt, ist die Tatsache zu nutzen, dass jedes Virus Zellen, Wirtszellen aus einem Organismus braucht, um sich zu vermehren. Und innerhalb dieser Wirtszellen nutzt das Virus eine Vielzahl zellulärer Vorgänge, um sich zu replizieren. Und an dieser Stelle genau kann man ansetzen, indem man nämlich diese zellulären Faktoren, die das Virus unbedingt braucht, hemmt und damit quasi indirekt gegen das Virus vorgeht. Es gibt also eine Reihe an Ergebnissen da schon, dass das auch unbedenklich möglich ist, also ohne große Nebenwirkungen, und dass es bei diesen Ansätzen keine Resistenzen gibt bislang.
Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, empfiehlt ja, sich auch um die traditionelle Medizin in diesem Zusammenhang mehr zu kümmern. Wie erfolgversprechend sind denn solche Ansätze?
Da haben Sie ganz recht. Also in den WHO-Empfehlungen für die Forschung in den nächsten Jahren sind traditionelle Medikamente aus den jeweiligen traditionellen Medizinen der Länder ganz oben angestellt. Und was es gerade in Asien gegeben hat, waren schon auch wegen der SARS-Epidemie große Erfolge mit traditionellen Pflanzenprodukten beispielsweise. Wir selbst haben Untersuchungen mit einem Pflanzenextrakt aus dem südeuropäischen Raum gemacht, der das Virus quasi physikalisch blockiert, so dass es nicht mehr in die Zellen eindringen kann. Und der große Vorteil dabei ist, dass die wirksamen Substanzen dieses Extrakts nicht in die Zellen aufgenommen werden. Man hat also da keine Probleme mit Nebenwirkungen. Und es ist überdies natürlich auch nichts über Nebenwirkungen bekannt, obwohl diese Extrakte schon seit Jahrhunderten in der traditionellen Medizin benutzt werden. Also ich selbst war anfangs so ein bisschen reserviert gegenüber solcher Ansätze, muss aber jetzt sagen, dass das sehr große Chancen birgt, dass solche Extrakte dann eben sehr großes Potenzial haben, insbesondere in Ländern, die sich teure Medikamente nicht leisten können.
Es ist so, die erste größere Schweinegrippenwelle im vergangenen Jahr haben wir ja relativ glimpflich überstanden. Ist denn eine neue Welle absehbar? Und wenn ja, wie schwer könnte die ausfallen?
Genau an dieser Stelle haben wir das Problem, dass da im Grunde keine Vorhersagen möglich sind. Wir hatten gestern hier bei unserer Konferenz einen Vortrag von Professor Webster, also einem der angesehensten Influenza-Forscher auf der Welt, der genau diesen Punkt in seinen Conclusions gemacht hat. Influenza ist nicht vorhersehbar. Man weiß nicht, was kommen wird. Es kann also jederzeit dieses Virus in aggressiverer Form zurückkommen. Es kann aber auch sein, dass wir von diesem Virus nie mehr was hören und dass das einfach so in der Versenkung verschwindet. Es kann aber genauso gut sein, dass plötzlich wieder was ganz anderes kommt.
Das war Professor Stefan Ludwig, Leiter des zweiten internationalen Influenza-Meetings, das zurzeit in Münster stattfindet. Seit einigen Jahren häufen sich alarmierende Meldungen über Bakterien, die sich nur noch schwer bekämpfen lassen. Das liegt daran, dass immer mehr der Krankheitserreger resistent werden gegen Antibiotika. Bei betroffenen Patienten zeigen die üblichen Mittel also keine Wirkung mehr. Deshalb benötigen die Ärzte dringend neue antibakterielle Substanzen. Eine Möglichkeit ist, man versucht, solche Antibiotika im Labor zu entwickeln. Das ist eine extrem langwierige Angelegenheit. Eine Alternative dazu: man fahndet in der Natur nach derartigen Substanzen, in Pilzen, Pflanzen, Tieren. Forscher aus Regensburg und Jena haben dabei Insekten ins Visier genommen. Wolfgang Karg berichtet.
An den hochschuleigenen Bienenstöcken der Universität Regensburg herrscht reges Treiben. Mehrere Bienenvölker leben auf dem Campus bei der Zoologischen Fakultät fast ungestört. Aber nur fast. Denn jeden Tag zweigt ein Doktorand ein paar Dutzend Honigbienen mit einem umgebauten Staubsauger ab, für die Forschung. Dieser Verlust ist für die Bienenvölker nicht weiter schlimm. Aber für Erhard Strom und sein Team sind die Honigbienen wertvolles Futter zur Zucht von Grabwespen im Keller der Hochschule. Die auch Bienenwolf genannten Insekten sind das Spezialgebiet des Regensburger Zoologieprofessors.
Wir müssen zunächst mal die Tiere draußen fangen, im Freiland fangen, und dann bringen wir die hier in kleine Käfige. Diese Käfige haben einen Flugabteil und einen Sandabteil, und wir versorgen die Grabwespen dann, die Bienenwölfe dann, mit Honigbienen, die wir am Stock abfangen.
Die Grabwespen schleppen die gefangenen Honigbienen in Tunnel, die sie in sandige Böden graben. Dort legen die Bienenwölfe ihre Eier auf die gelähmten Opfer. Von den Bienen ernähren sich die Grabwespenlarven, sobald sie geschlüpft sind. Bei der Untersuchung dieses Verhaltens in seiner Zuchtanlage stießen Doktoranden von Erhard Strom auf ein Sekret, das die Grabwespen aus ihren Fühlern in die Bruthöhle abgeben. Die Analyse des Sekrets ergab, es enthält Bakterien. Und sie scheinen Substanzen zu produzieren. Zur Überraschung der Forscher stellt sich heraus, es sind Antibiotika.
In den Fühlern zunächst mal wachsen die Bakterien vor allem. Es gibt große Drüsen mit einem großen Lumen, wo die Bakterien sich zunächst mal vervielfältigen. Die werden dann abgegeben vom Weibchen in die Brutzelle hinein, werden an die Decke der Brutzelle geschmiert praktisch. Die Larve nimmt diese Bakterien dann auf und arbeitet sie in den Kokon ein, während sie den Kokon spinnt. Und dann erst produzieren die Bakterien die Antibiotika. Und diese Antibiotika scheinen einen Schutzmantel zu bilden um den Kokon herum, um das Aufwachsen von Bakterien und vor allem wahrscheinlich von Schimmelpilzen zu vermeiden.
Die von den Bakterien der Gattung Streptomyces produzierten Antibiotika sind zwar alle bekannt, aber ihre Mischung ist neu. Am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena setzen Forscher aus Regensburg deshalb ihre Arbeiten fort. Eine eigene Arbeitsgruppe soll dort entstehen, die bei weiteren Grabwespenarten nach ähnlichen Symbiosen fahndet. Die Hoffnung der Forscher um Dr. Martin Kaltenpot ist, bei ihnen noch weitere und vielleicht bislang unbekannte Antibiotika zu finden.
Uns interessiert jetzt natürlich, wie sieht das Ganze bei anderen Insekten aus? Gibt es solche Symbiosen auch bei anderen Insektenarten? Und wie schützen diese Insekten ihren Nachwuchs gegen Pilzbefall? Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass solche Symbiosen und eben die Antibiotikaproduktion durch Bakterien auch bei anderen Insektengruppen vorkommt.
Als nächsten Schritt wird Martin Kaltenpot in Jena eine eigene Grabwespenzucht aufbauen. Mit Insekten anderer Arten, als sie in Deutschland vorkommen, aus Südamerika oder Südosteuropa. Ihre Hoffnung ist es, dass sie dabei Bakterien entdecken, die vielleicht bislang unbekannte Wirkstoffe produzieren, die auch einmal in der Humanmedizin eingesetzt werden können.
Antibiotika aus der Insektenwelt, ein Beitrag von Wolfgang Karg war das.
IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet, als Podcast unter bayern2.de. IQ, Wissenschaft und Forschung.
Sie haben es gerade gehört, unsere Sendungen gibt es auch als sogenannten Podcast. Doch wie kommen die abspielbaren Audiodateien der Sendungen auf Ihren Computer? Entweder indem Sie sie auf unseren Webseiten heraussuchen und dann herunterladen oder indem Sie einen Podcatcher nutzen. Das sind Programme, mit denen man Podcasts abonnieren kann. Ist eine neue Episode, also in unserem Fall eine neue Sendung verfügbar, erkennt das der Podcatcher und lädt sie automatisch auf den Rechner. Viele Podcatcher lassen sich darüber hinaus mit MP3-Spielern synchronisieren. Man hat auf diese Weise unterwegs immer die neuesten Podcast-Folgen dabei. Christian Schiffer hat für Sie drei kostenlose Open-Source-Podcatcher ausprobiert.
Der ganz große Hype um das Podcasten ist vorbei und damit auch die Zeit, in der fast jeden Monat neue Podcatcher vorgestellt worden sind. Doch in den unendlichen Weiten des Internets gibt es noch das ein oder andere Programm, das gemeinsam auf Open-Source-Basis weiterentwickelt wird. Und immer wieder finden sich auch Leute, die sogar eine ganz neue Podcatcher-Software programmieren, oft weil sie in anderen Programmen eine bestimmte Funktion vermissen, die sie selbst gerne benutzen würden.
Miro, der Alleskönner.
Ein Trend? Es gibt kaum mehr die eine Software, die man ausschließlich zum Abonnieren und Herunterladen von Podcasts benutzt. Viele Programme sind Alleskönner. Und der Alleskönner schlechthin ist Miro. Das Programm wurde von der Participatory Culture Foundation entwickelt, einer Gruppe, die sich die Stärkung der Demokratie auf ihre Fahnen geschrieben hat. Mit dem Programm kann man eigene Videos erstellen, in andere Formate konvertieren, Videopodcasts abonnieren, selbst vertreiben und vieles mehr. Da überrascht es fast nicht, dass auch eine Podcatcher-Funktion mit an Bord ist. Diese funktioniert tadellos und nicht nur das, sagt Fabio Bacigalupo, Gründer der Seite podcast.de.
Ansonsten macht die Software wirklich Spaß, ist kostenfrei, ist Open Source und hat eine große Bibliothek, also man kann sofort loslegen, es sind gleich Inhalte da, es gibt auch eine gute Suche, wo man viele Inhalte findet, auch viele deutschsprachige Inhalte und das ist auf jeden Fall sehr gelungen.
Einziger Nachteil von Miro, das Programm ist relativ rechenintensiv und funktioniert nur auf stationären PCs, also nicht auf Smartphones.
Bungie. Benutzerfreundlich und elegant.
Seit 5 Jahren wird an Bungie gearbeitet. Im August erschien die letzte Version. Auch Bungie ist ein klassisches Open-Source-Projekt. Weltweit schrauben Dutzende Programmierer, Übersetzer und Grafiker an dem Programm. Die Software macht einen sehr runden Eindruck, sieht gut aus und lässt sich leicht bedienen. Ursprünglich war Bungie nur für die Verwaltung von Musik gedacht und darauf liegt auch jetzt noch der Schwerpunkt. Es geht hier vor allem darum, Playlists effektiv zu sortieren und Musik zu finden. Allerdings, mittlerweile hat auch dieses Programm eine gut funktionierende Podcatcher-Funktion. Fabio Bacigalupo.
Man kann recht einfach einen Podcast abonnieren. Man gibt einfach die Adresse von dem Podcast, also den RSS-Feed an. Und dann hat man den schon abonniert, dann wird aufgelistet, was an Episoden in dem Podcast vorkommt. Mit einem Doppelklick fängt Bungie sofort an, die Podcasts herunterzuladen und auch sobald die ersten Daten vorliegen, abzuspielen. Also es ist auch gut gemacht.
Das Gute an Bungie, das Programm läuft auch auf Android-Smartphones und auf dem iPod. Mit dem iPhone dagegen kommt Bungie nicht zurecht.
G-Podder. Klein, aber fein.
G-Podder kommt aus Österreich und scheint ein Programm von echten Podcast-Fans zu sein. Seit 2005 gibt es diesen Podcatcher schon. Regelmäßig erscheinen neue Versionen, zuletzt Ende August. Die Software ist extrem schlank. Im Gegensatz zu anderen Programmen wird hier auf Schnickschnack verzichtet, sagt Fabio Bacigalupo von podcast.de.
Also G-Podder ist auch das, was wir bei uns eigentlich empfehlen, weil es der am aktivsten entwickelte Client ist. Da hat man wirklich eine Software, die sich rein aufs Podcasting konzentriert. Also da dreht sich alles darum, wie finde ich Podcasts, wie abonniere ich sie einfach, wie kann ich sie mit verschiedenen Geräten synchronisieren.
G-Podder funktioniert auch mit diversen MP3-Playern, Handys und dem iPod und läuft außerdem nicht nur auf Windows, sondern auch unter Linux. In der Welt der Podcatcher bewegt sich also immer noch einiges, vor allem im mobilen Bereich. Es kann also nicht schaden, immer wieder einmal einen Blick auf die Seiten verschiedener Projekte zu werfen. Vielleicht ist die Funktion, die Sie schon immer vermisst haben, im neuesten Update endlich Realität geworden.
Hilfsmittel für das Herunterladen von Podcasts. Christian Schiffer stellte drei Podcatcher vor.
IQ. Meldungen aus Wissenschaft und Forschung.
Heute mit Helmut Nordwig.
Und zunächst einer neuen Quelle für den Biotreibstoff Ethanol, nämlich Pflanzenfasern. Diese Fasern sind der Hauptbestandteil der Biomasse, aber genau den konnte man bisher leider nicht nutzen und damit eben auch keine Pflanzenabfälle wie Stroh oder Holz zu Bioethanol, also Alkohol, verarbeiten. Bisher gewinnt man den aus Maisstärke oder aus Zucker und zwar mit Hefepilzen, die den Alkohol herstellen.
Muss ich mir das so wie bei der Bier- oder Weinherstellung vorstellen?
Ja, ganz genau. Und nun haben kalifornische Forscher den Hefepilzen beigebracht, dass sie auch die Pflanzenfasern nutzen. Dazu haben sie in das Erbgut der Hefe ein Gen aus einem anderen Pilz eingebaut. Der kann solche Fasern abbauen, selber aber kein Ethanol herstellen. Und die genmanipulierte Hefe, die kann nun beides. Sie zerlegt die Fasern und die Bruchstücke wandelt sie in Alkohol um. Bisher sind das allerdings noch Laborversuche. In der nächsten Meldung geht es nun um eine künstliche Haut. Die kommt aus Korea und ist in erster Linie für Roboter gedacht. Denen fehlt bisher nämlich vor allem eines, unser feiner Tastsinn.
Kann man den Tastsinn jetzt etwa nachahmen?
Ja, das gelingt mit ganz besonderen Drucksensoren, nämlich einem Geflecht aus Nanodrähten. Das sind ganz, ganz feine Fasern, gegen die wirken unsere Haare fast wie dicke Seile. Solche hauchdünnen Drähte, die macht man an eine Folie fest, da bekommt man dann so eine Art Bürste im Miniaturformat. Und wenn die Nanoborsten einen Gegenstand berühren, geben sie ein elektrisches Signal ab. In dem Fall an das Computergehirn des Roboters, der zum Beispiel zurückmeldet, Vorsicht, Weinglas, hier muss ich aufpassen.
Könnte denn dieser künstliche Tastsinn auch außerhalb der Roboterwelt eine Rolle spielen?
Ja, daran denken die Forscher durchaus, denn wer zum Beispiel eine künstliche Hand hat, der hat das gleiche Problem wie ein Roboter, er spürt nichts in den Fingern. Im Prinzip könnte man auch Prothesen mit diesem Nanodrahtgeflecht überziehen. Da müsste es allerdings noch gelingen, die elektrischen Signale aus der künstlichen Haut mit dem Nervensystem zu verbinden. Schließlich noch eine Meldung, die klar macht, dass auch Kakerlaken nützlich sind.
Naja, ich denke bei Kakerlaken eher so an schmutzige Küchen. Wofür sind die denn nützlich?
Ja, vielleicht schon bald für die Medizin. Die Tiere gibt es nämlich nicht nur in der Küche, sondern überall, wo etwas verwest und vergammelt. Also denken Sie auch an Abwasserkanäle, Mülldeponien und ähnliche appetitliche Orte. Überall dort kommen auch sehr viele Bakterien und Parasiten vor. Und britischen Forschern ist nun aufgefallen, dass die Schaben, die mit den Essensresten fressen und das dass es ihnen überhaupt nicht schadet.
Haben die etwa auch so Antibiotika wie die Grabwespen, von denen wir vorhin berichtet haben?
Ja, das ist so ähnlich, haben die Forscher herausgefunden. Kakerlaken produzieren ihre eigenen Antibiotika, und zwar gleich 9 verschiedene. In Laborversuchen haben diese Substanzen sogar ganz besonders gefürchteten Krankenhausbakterien den Garaus gemacht, gegen die andere Antibiotika wirkungslos sind. Bis zu einem möglichen Einsatz müssen die Kakerlakenwirkstoffe aber noch viele Tests überstehen. Immerhin zeigt das Ergebnis, je ekliger die Herkunft, desto wirksamer die Antibiotika. Denken wir nur daran, dass die erste solche Substanz Penicillin in Schimmelpilzen gefunden wurde.
Helmut Nordwig war das mit den Kurzmeldungen. Vielen Dank. Auch im Alter noch mobil zu sein, wer wünscht sich das nicht? Doch wenn körperliche und geistige Fitness nachlassen, trauen sich viele nicht mehr, alleine einkaufen zu gehen oder im Park längere Spaziergänge zu machen. Hier will Fit for Age helfen. Im Rahmen dieses Forschungsverbunds entwickeln bayerische Wissenschaftler technische Hilfsmittel für ältere Menschen. Hilfsmittel, die Senioren zu Hause unterstützen sollen, aber auch unterwegs. Zum Beispiel ein Elektromobil mit Navigationssystem. Dieser sogenannte Scooter kann Hindernisse erkennen und folgt seinem Besitzer wie ein Hündchen. Eva-Maria Marquardt hat das Gefährt bei einer der Testfahrten in Würzburg begleitet.
Mit ganzen 2 Kilometern pro Stunde zuckelt der rote Elektroscooter durch den Würzburger Ringpark. Wie von Geisterhand gesteuert, denn sein schwarzer Polstersitz ist unbesetzt. Doch 2 Informatiker von der Universität Würzburg laufen aufmerksam hinterher. Sie haben das handelsübliche Elektromobil für Senioren zusammen mit ihren Projektpartnern so umgebaut, dass es allein den Weg durch den Park findet. Dafür ist der Scooter von der Lenkstange über die Trittfläche bis unter den Sitz mit Sensoren ausgerüstet, die wie Einparkhilfen beim Auto anzeigen sollen, wo der Weg ist und wo Hindernisse lauern.
Das ist der Laserscanner, der ist ganz vorne am Fahrzeug. Dann dieser Eisenring, dieser Bügel dahinter. Das sind Ultraschallsensoren, die nach vorne messen. Man sieht unten auf der Trittfläche in der Mitte nochmal einen Ultraschallsensor. Und unterm Sitz sind noch 4 Stück angebracht.
Dann zeigt der Informatiker Daniel Eck auf das Lenkrad, die Hinterräder und einen Mast hinter dem Sitz, wo weitere Sensorsysteme Informationen über die Position des Scooters aufnehmen. Unter dem Sitz laufen alle Daten dann wie in einem Gehirn zusammen.
Die ganzen Sensoren werden jetzt von verschiedenen Mikrocontrollern ausgewertet. Das sind kleine Rechner, die nichts anderes machen, wie sich um die Sensordatenauswertung zu kümmern. Und wenn wir die Daten dann haben, steuern wir anhand dieser Daten den Scooter.
So kann der eigenständig durch den Park fahren und dabei Hindernissen ausweichen. Denn das umgebaute Elektromobil soll Senioren als Assistent zur Seite stehen. Wer will, soll zwischendurch absteigen und ein Stück selbst gehen. Der Scooter folgt und ist dann zur Stelle, wenn sein Besitzer müde wird. Den Weg berechnet dabei ein spezielles Navigationsgerät.
Weiterhin haben wir hier jetzt noch ein Navigationsgerät von dem Projektpartner Navigon mit drauf. In diesem Navi sind auch neuere Karten jetzt mit integriert. Und mit diesen neuen Karten können wir hier jetzt durch den Park routen, also wirklich fußgängerspezifische Routen bestimmen.
Das heißt, das Gerät kennt auch Ampeln, Zebrastreifen und Gehwege, die in normalen Navigationsprogrammen nicht enthalten sind. In Passagen und engen Gassen ohne GPS-Empfang soll es auf lokale Funknetze umschalten. Heute haben die Würzburger Informatiker eine typische Spazierstrecke geübt. Wie das Fahrzeug dabei auf dem Weg bleibt, erklärt Informatikstudent Tobias Henkel.
Vorne am Scooter ist ein Laserscanner, der ist ein bisschen gegen den Weg geneigt und damit kann man den Wegrand erkennen. Das basiert darauf, dass es meistens zumindest einen Höhenunterschied zwischen dem Weg und der umgebenden Wiese zum Beispiel ist. Und diesen Höhenunterschied kann ich detektieren mit dem Laserscanner und das als Wegrand interpretieren.
Doch gerade an Weggabelungen hat der Scooter immer wieder Probleme und bleibt einfach stehen. Dann muss ihn Tobias Henkel per Hand wieder auf den rechten Weg schieben. Damit die späteren Nutzer den Scooter ohne solche Komplikationen verwenden können, sind noch viele solcher Tests nötig. Wichtige Hinweise bekommen die Wissenschaftler auch von Senioren. An der Universität Erlangen gibt es einen Seniorenbeirat, der die Hilfsmittel des Fit for Age-Projekts testet. So wie der frühere Ingenieur Michael Mies.
Es ist etwas Zukunftsweisendes, sich einem Gerät anzuvertrauen und, wenn man damit etwas Übung hat, auch so einig zu sein, als würde man auf seinen 2 eigenen Beinen gehen.
Nach einer ersten Runde mit dem Scooter hat Mies schon die ersten Verbesserungsvorschläge.
Es könnte sein, dass ich noch eingreifen muss, wenn ich anhalten möchte, wenn ich ein Gespräch mit Ihnen führen möchte oder der Dackel mir über den Weg läuft und er merkt den vielleicht nicht schnell genug.
So soll der Scooter bei Hindernissen nicht wie geplant automatisch ausweichen, sondern nur abbremsen. Damit sich der Fahrer dem Fahrzeug nicht ausgeliefert fühlt, sondern ganz im Sinne des Projekts Fit for Age immer noch selbstständig entscheiden kann, wo es lang geht.
Eva Maria Marquardt über Hightech-Unterstützung für Senioren. So viel für heute von der Wissenschaft. Redaktion hatte Miriam Stumpfe, am Mikrofon war David Globig.